auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
10. Sieg in Folge für den THW Kiel, Rückschlag für die Füchse in Sachen Europacup, souveräne Magdeburger und der Überraschungssieg der SG BBM Bietigheim in Hannover. Das sind die Zutaten heute bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Das Ganze runden wir dann noch mit einem kleinen Blick zurück auf den Mittwoch in der Champions League ab. Da werden wir euch nochmal erklären, warum die Rhein-Neckar-Löwen und die SG Flensburg-Handewitt beide verloren haben. Aber vorher widmen wir uns der Bundesliga, Sebastian, und gucken mal zum Duell Bergischer HC gegen den THW Kiel. Das gewannen die Kieler am Ende mit 27-23, feierten den 10. Sieg in Folge. Aber sie kamen erst sehr spät in die Partie. Der Bergische HC, der machte zu Beginn richtig Druck und verlor das Spiel letztlich erst in den letzten Minuten.
Ja, genau. Sehr, sehr schade für den BHC, die wirklich sehr gut angefangen sind. Du hast gesagt, 4-0 führten sie ganz schnell. Der erste Kieler Treffer fiel in der 9. Minute. Das heißt, sie haben wirklich sehr gut agieren können. Hatten schon von Anfang an einen sehr starken Torhüter hinten drinnen mit Christopher Rudek. Am Ende 21 Paraden, eine Quote von fast 49%. Also an ihm lag es definitiv nicht, dass der Bergische HC das Spiel nicht gewinnen konnte, weil er eine überragende Leistung gezeigt hat, durchweg, über das ganze Spiel hinweg. Aber der Angriff war so ein bisschen das Problem vom BHC. Da haben sie nach der Umstellung auf die 3-2 beim THW Kiel doch große Probleme offenbart. Nachdem sie 7-3 führten in der 16. Minute und dann diese Umstellung kam, ja, dann kam Kiel besser ins Spiel rein, konnte dann ausgleichen mit 7-7 und haben dann wirklich in der Phase gut agieren können. Das war dann auch ausgeglichen bis zur Halbzeit zum 11-11. Und noch in der zweiten Halbzeit kam der BHC wieder das bisschen besser rein, ging dann auch wieder in Führung und hatte das wirklich eigentlich sehr gut im Griff, muss man sagen. Also sie sahen auch schon ein bisschen als die bessere Mannschaft aus, führten dann auch mit 23-21, 9 Minuten vor Schluss. Ja, und haben dann so ein bisschen, ich glaube, einfach die Nerven verloren, weil sie eigentlich gut gespielt haben, aber hatten dann vielleicht das ein bisschen zu sehr Angst vor der eigenen Courage, muss man es vielleicht nennen. 16 technische Fehler hatten sie am Ende. Das ist einfach dann zu viel. Gerade in entscheidenden Phasen haben sie einige Abspielfehler, wo der THW das dann konsequent nutzt im Tempo-Gegenstoß und dann dieses Spiel klar für sich entscheiden kann. Also es war ein sehr, sehr gutes Spiel vom BHC, die wirklich auf Augenhöhe agieren konnten mit dem THW Kiel. Das muss man ihnen lassen. Da haben sie wirklich alles reingelegt, starke Spiele gezeigt, einen starken Torhüter gehabt, die bessere Wurfquote gehabt, aber am Ende leider zu viele Fehler, zu viele Bälle verloren. Und so ist die Kieler konsequent, gewinnen am Ende zwar wieder knapp, wie auch gegen Göpping, aber sie gewinnen. Und das sind die wichtigen Spiele. Wenn du nicht hundertprozentig fit bist oder nicht hundertprozentig deine Top-Leistung zeigen kannst, musst du solche Spiele gewinnen. Sie tun das momentan und deswegen stehen sie auch verdient auf Platz 3.
Mit 24-4 Punkten, also die Kieler, da läuft es wieder. Nicht so ganz laufen tut's aktuell bei den Füchsen aus Berlin. Die sind allerdings auch ziemlich verletzungsgeplagt und kassierten gestern eine Niederlage mit 24-26 zu Hause gegen die MT Melsungen, obwohl sie, und das muss man ihnen attestieren, ziemlich stark gekämpft haben.
Genau, das kann man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen. Sie haben wirklich alles versucht, um in diesem Spiel drinnen zu bleiben, vielleicht die Überraschung zu schaffen. Man muss man sagen, die Melsunger haben die letzten 5 Spiele gewonnen, waren eigentlich auch die klar bessere Mannschaft, also die formstärkere Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und das haben sie auch in den ersten Minuten noch nicht so umsetzen können. Da stand es dann 5-4 nach 14 Minuten. Da war es auch wirklich ein Spiel noch auf Augenhöhe. Und dann haben die Berliner sich so ein paar Fehler zu viel erlaubt, die dann Melsungen konsequent genutzt hat, die dann auch wovonziehen konnten, auch bis zur Halbzeit dann mit 4 Toren in Führung, gerade mal 15-11. Dann in der zweiten Halbzeit, da musste Melsungen wirklich aufpassen. Also da haben sie sich dann wieder einige Fehler erlaubt. Da hatte man das Gefühl, okay, vielleicht schmeißen sie das Ganze hier wieder hier weg und geben den Füchsen die Chance, dass sie rankommen. Was war es dann auch so beim 20-20. Die Berliner waren wieder da, waren in der Phase auch gut im Spiel drin, mit einem guten Torhüter hinten drin. Peter Stochel am Ende 10 Paraden, eine Quote von 38%. Ein ganz wichtiger Faktor, dass das Spiel wieder eng geworden ist aus Füchse Sicht, die dann aber ja, wieder ein, zwei Fehler zu viel hatten, die das Meldung wirklich sehr konsequent umgesetzt haben. Das muss man ihnen lassen. Also da waren sie wirklich sehr konsequent in ihren Aktionen, hat ihren besten Werfer in Tobias Reichmann und auch sehr wichtig vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft, Finn Lemke mit 5 Treffern. Er findet jetzt nach und nach aufgrund der Verletzung von Julius Kühn Spielzeit, auch offensiv findet er so ein bisschen seinen Rhythmus, ist mit damit sicher auch eine Option für Christian Prokop dann mit Blick auf die Heim-WM, dass man dort auch jemanden hat, der noch wirklich gute Tore erzielen kann. Und am Ende muss man sagen, die Füchse fehlen dann ein bisschen, ja, letzte Konsequenz, sie haben auch Marzenic verloren, ihren Kreisläufer und auch ihren Abwehrchef mit einer roten Karte aufgrund der dritten 2 Minuten Zeitstrafe. Das ist dann auch etwas, was natürlich fehlt. Der bis dahin ein gutes Spiel gehabt hat, 4 Tore bei 4 Versuchen, auch auf Seiten von Melsen mussten der Philipp Müller nach einer harten Aktion gegen Frederik Simak vom Platz mit der direkten roten Karte. Aber beide Mannschaften hat es nicht beeinflusst, beziehungsweise Melsen hat es davon nicht beeindrucken lassen, am Ende das Spiel gewonnen. Das war für sie das Wichtigste, aber trotzdem die zweite Halbzeit. Da müssen sie couragierter auftreten, müssen sich besser präsentieren, weil sie waren nicht klar bessere Mannschaft, einfach aufgrund, weil sie nicht so viele Verletzungsprobleme haben wie die Füchse, die doch wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagt sind. Aber ja, Füchse kämpfen, aber am Ende leicht reizt er nicht, weil er mir so nach doch ein bisschen besser ist hinten raus.
Und am Ende vielleicht auch ein bisschen cleverer. Das hat letztlich dann den Ausschlag gegeben. Melsungen Platz 5 in der Tabelle mit 18:8 Zählern vor den Füchsen aus Berlin. Die haben 16:10 Punkte auf der Habenseite. Und auf Platz 2, da steht weiter der SC Magdeburg. Der hat zwar in der Bundesliga auswärts schon verloren, aber zu Hause behalten sie die weiße Weste gestern mit 29:24 letztlich souverän gegen Lemgo gewonnen. Und ein Mann stach besonders mal wieder heraus, Robert Weber, nämlich der hat sein 2000. Bundesligator erzielt. Naja, aber Topschütze war natürlich Matthias Musche.
Genau, natürlich Matthias Musche, 9 Tore bei 12 Versuchen. Ganz, ganz starkes Spiel von ihm gewesen und hat auch seinen quasi seinen direkten Konkurrenten mit Torschützenkönig gegenübergestanden mit Tim Hornke, der nur 7 Tore werfen konnte, also in Anführungsstrichen nur 7 Tore. Also von daher hatte sich dort wieder um 2 Tore absetzen können. Matthias Musche, man muss sagen, das Spiel aus Magdeburger Sicht ging relativ schnell in die Richtung, die man es haben wollte. Stand zwar erst 2:1, aber dann mit 5:1 nach 7 Minuten merkte man schon, okay, das geht nur in eine Richtung und das ist in die der SC Magdeburg, weil beim TBV einfach der Druck im Rückraum fehlt. Da sind zu viele Spieler, die dort mittlerweile fehlen. Tim Sutor ist nicht mit dabei, Donat Bartok ist nicht mit dabei, Isaias Gagliola fehlt auch. Also von daher sind dort einige wichtige Stützen im Rückraum, die nicht mit dabei sind, die nicht eingesetzt werden können und das ist für einen Verein wie den TBV, der jetzt nicht so die großen Auswechselmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel der SC Magdeburg, sehr, sehr schwierig, das Spiel dann auch überhaupt zu gewinnen. Damit war es dann schon beim 10:4 in der 17. Minute schon, ja, schon ziemlich davon und da hat man dann versucht, mal ranzukommen, aber hat das Spiel nicht enger gestalten können. Beim 17:10 in der Halbzeit war, glaube ich, schon vielen klar, okay, das ist das Spiel schon entschieden. Am Ende gewinnt dann der Magdeburger mit 29:24, haben dann hinten raus ein bisschen, ja, die, glaube ich, ein bisschen was schleifen lassen und man hätten dann auch höher gewinnen können, weil sie eigentlich die klar bessere Mannschaft gewesen sind. Aber Lemgo hat dann noch in der zweiten Halbzeit gekämpft, hat alles gegeben, hat ja auch die zweite Halbzeit gewinnen können mit 14:12 für sich, hat einen guten Torhüter drin mit der Peter Johannesson, 9 Paraden, gut von 24%. Sein Gegenüber, Dario Quentsch hat auch 9 Paraden, aber die etwas bessere Quote mit 29%. Also von daher war das für ihn sehr, sehr gut, auch sehr interessant für den jungen Torhüter, der Mitarbeiter Finn Zecher, früher der Verletzung von Botewischemirski, kam rein bei 2 Siebenmeter, beide gehalten, also von daher eine starke Quote. Aber man hätte einfach gemerkt, das hätte nicht den Unterschied gemacht. Dafür war Lemgo einfach im Angriff zu harmlos, zu schwach. Und wenn man guckt, die 13 Tore von 24 fielen über außen. Da muss man einfach so sehen, okay, der Rückraum hatte mit einfach großes Problem. Und dann wird es gegen Magdeburg sehr, sehr schwer, das Spiel zu gewinnen.
Eine knappe Kiste gab es dann noch im Duell zwischen Hannover-Burgdorf und der SG BBM Bietigheim. Die Bietigheimer siegen auswärts mit 27:26. Der Tabellenvorletzte tut also was für sein Punktekonto. Holt 2 Zähler in Hannover. Das ist eine Überraschung. Woran lag's?
Ja, das ist die große Frage, wo man sich natürlich stellen muss aus Sicht der Hannoveraner. Sie haben wirklich eigentlich nicht so 100% ins Spiel reinfinden können. Sie sind auch zu oft gesteuert an einem sehr guten Torhüter auf Seiten von dem SG BBM Bietigheim mit Domenico Ebner, 17 Paraden, eine Quote von 39%. Ja, man selbst hatte nur 6 Paraden das ganze Spiel über und das zieht sich ein bisschen durch die Saison durch. Man hat sehr, sehr wenige Paraden bei den Torhütern. Hat jetzt nach insgesamt schon 13 Spielen erst 97 Paraden. Das ist wirklich ganz, ganz schwach. Die Quote ist die schlechteste in der ganzen Bundesliga. Und das ist ein großes Problem für die Hannoveraner. Das muss man einfach zugeben, wenn du einfach keinen Torhüter dritten hast. Natürlich ist es schwierig, aufgrund der verletzten Situation ein Spiel reinzufinden für einen Torhüter, klar. Aber trotzdem, da muss mehr kommen. Da ist mehr Qualität mit Martin Siemer und Urban Lesjak vorhanden, als sie es momentan ja auf die Platte kriegen. Deswegen ist das für sie da schon eine große Bürde. Sie haben es gut genau auch machen können, haben das Spiel eng gehalten, auch wenn sie dann beim 9:13 stand mit 4 Toren zurück waren in der 20. Minute, haben sie sich wieder reinfighten können, kamen dann ran aufs 13:13 Und da hatten dann auch die Chance, weiter noch dran zu bleiben. Also das sind 17 zu 17 stand es dann zwischenzeitlich. Und das war ein ausgeglichenes Spiel. Und dann machen sie hinten raus, ja, die Chance haben sie beim 26 zu 26. Ja, was macht Carlos Ortega? Bin den siebten Feldspieler. Der Ball wird gehalten von Ebner. Und dann denkt einer ganz, ganz schnell, Christian Schäfer wirft den Ball ins leere Tor zum 27 zu 26. Und wenn man das dann so sieht, dann muss man sagen, wenn man sieht, dass der Ball zu einem Bietigheimer mal kommt aus Hannoveraner Sicht, muss man das Foul begehen. Christian Ogalde stand dran, hätte das verhindern können mit einem Block oder mit einem Foul zumindest, dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht wird er dann 7 Meter dann werfen müssen. Aber man hat es nicht gemacht. Man kriegt das jetzt ruhige Niederlage und man muss einfach sagen, Hannover, die haben wirklich einige Probleme, auch verletzungsbedingt, da müssen sie dran arbeiten. Und Bietigheim, die hatten wirklich eigentlich das schwierige Anfahrtsprogramm, muss man sagen. Es standen 9 bis 10 Stunden im Bus, weil sie einfach Stau hatten. Deswegen wurde das Spiel auch später angepfiffen. Aber sie haben davon nicht beeindrucken lassen, haben ihre Stiefel wirklich runtergespielt, haben auch wirklich dann auch konsequent das bis zum Ende durchgezogen, hat ihren besten Werfer Jonas Lick mit 9 Treffern und am Ende gewinnen sie überraschend, aber sie zeigen einfach, dass sie auch mit Großmannschaft mithalten können, wenn die nicht 100%ig fit sind und genau solche Chancen musst du als Aufsteiger einfach nutzen.
Und damit verkürzen sie den Abstand aufs rettende Ufer, natürlich punktgleich sind sie zumindest pluspunktgleich mit Gummersbach und Erlangen, die aktuell auf den Plätzen 16 und 15 stehen, aber die Bietigheimer, die haben schon eine Partie mehr bestritten, also gucken wir mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Weiter geht's in der Bundesliga natürlich am Sonntag mit den Duellen Minden gegen Wetzlar, Eulen Ludwigshafen gegen Leipzig und Göpping gegen Gummersbach. Und am Montag steht dann ja noch das Topspiel auf dem Programm. Flensburg empfängt die Rhein-Neckar-Löwen und die beiden hatten entsprechend in dieser Woche am Donnerstag natürlich dann keine Bundesliga zu spielen, aber die waren am Mittwoch im Einsatz in der Champions League. Allerdings sind die beiden mit einer Niederlage aus dieser Woche rausgegangen und darauf gucken wir gleich hier bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Wir haben die Spiele des gestrigen Abends in der HBL zusammengefasst. Jetzt gucken wir mal auf das, was am Montag ansteht. Flensburg empfängt dann ja die Rhein-Neckar-Löwen. Der Meister gegen den Pokalsieger also, oder aktuell in Tabellenzahlen ausgedrückt, der Erste empfängt den Vierten. Beide Teams am Mittwoch in der Champions League unterwegs gewesen. Beide mit einer Niederlage und mit einer klaren Niederlage aus der Woche gekommen. Lass uns mal Ursachenforschung betreiben, Sebastian. Die Rhein-Neckar-Löwen auswärts in Montpellier zu Gast verlieren mit 26 zu 31. Das Hinspiel hatten sie noch klar dominiert. Und zudem muss man ja auch sagen, dass Montpellier bis vor dem Spiel am Mittwoch noch ohne Punkt das Tabellenende zierte. Wie konnten sich die Rhein-Neckar-Löwen da so überfallen lassen?
Ja, sie haben einfach schlecht gespielt, das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Also die Abwehr war nicht 100%ig sattelfest, der Torhüter hinten drinnen, Andreas Palika, war nicht 100% in seinem besten Tag, den er dort erwischt hat, hat auch keine gute Quote gehabt. Und vor einem Angriff war man zu ungeduldig, die Würfe waren wirklich nicht gut, die man sich genommen hat und hat einfach zu viele Fehler gemacht, wie es auch Nikola Jakobsen nachher gesagt hat. Wenn man halt gegen eine Top-Mannschaft zu viele Fehler macht, dann bestrafen die das halt konsequent, auch wenn sie nicht unbedingt das Selbstvertrauen haben, aber wenn man ihnen dann die Chance gibt, darüber sich Selbstvertrauen zu holen, dann bringt man den Gegner ins Spiel und so ist es im Endeffekt auch geworden. Sie haben es wirklich überhaupt nicht in den Griff gekriegt, dann man konnte mir ein Problem mit Tempo spielen, das haben sie nicht unterbinden können und einfach ja zu früh schon einen Rückstand gehabt, der deutlich war dann auch schon relativ früh und das muss man einfach sagen, dann haben sie sich zu sehr den Streit abkaufen lassen, haben vielleicht auch gedacht, okay, das Hinspiel haben wir klar gewonnen, das machen wir jetzt auch im Rückspiel deutlich so, aber es haben die überhaupt nicht hingekriegt, also da müssen sie sich wirklich an die eigene Nase fassen, das war nicht gut, was sie gespielt haben und da sind auch die Spieler enttäuscht gewesen, Jesper Nielsen hat das nach dem Spiel auch gesagt, wir waren nicht im Spiel drin, die Montpellier war klar besser und sie sind einfach nicht reingekommen ins Spiel, ja.
Und ähnliches trifft dann auf die Flensburger auch zu, die zu Hause PSG, Paris Saint-Germain also empfingen, aber sich nicht so gut verkaufen konnten wie noch wenige Tage zuvor beim Hinspiel in Paris. Da hatten sie das Ergebnis ja knapp gestaltet, nur mit 28-29 verloren, waren dicht dran am Sieg. Zu Hause in der Hölle Nord, da war von einem dicht dran sein am Sieg nicht viel zu sehen. 20-27 hieß es am Ende für PSG, die waren deutlich stärker und Trainer Mike Machulla, der erklärte später auf der Pressekonferenz, woran es lag, warum seine Mannschaft jetzt im Rückspiel so deutlich unterlegen war.
We never found our level today in the attack, in the defense. I'm satisfied with my defense and we had the saves from Buric. Everything was good in the defense because in the attack we never found our level today and we made easy mistakes and we lost the courage a little bit. That's not what I thought before the game, and so it's nothing more to say. So we are disappointed about the result, about the performance in the attack.
Mike Machulla in Englisch auf der Pressekonferenz. Also er hat, kann ich nochmal kurz zusammenfassen, gesagt, vor allen Dingen lag es an der Nachlässigkeit in der Offensive und an vielen Fehlern, die dann eben dazu führten, dass Paris diesen Sieg davonziehen oder davontragen konnte. Sebastian, wenn man jetzt die Ausgangsposition der beiden Mannschaften Flensburg und Rhein-Neckar-Löwen mal auf das Topspiel der Bundesliga am Montag dann bezieht. Beide mit einem Negativergebnis, beide sicherlich um Wiedergutmachung bemüht. Könnte ein gutes Spiel werden, aber wie siehst du den Ausgang?
Ach, sehr, sehr schwierig. Also aufgrund der starken Leistung von den Flensburgern, gerade in der Bundesliga, würde ich schon Flensburg als den Favoriten einfach in dem Spiel ansehen. Sie sind wirklich sehr, sehr heimstark, das muss man sagen, auch wenn es in der Champions League nicht immer hundertprozentig funktioniert hat diese Saison über, da müssen sie sich so ein bisschen noch an die eigene Nase fassen. Aber für mich sind die Flensburger Favorit. Sie haben die bessere Abwehr, sehr, sehr gute Torhüter auch hinten drin. Sie beweisen trotzdem, dass sie, obwohl sie noch nicht so lange zusammenspielen und auch wirklich einige große Verluste hatten in der Saisonpause, dass sie sehr schon eingespielt wirken, dass sie sehr unbekümmert sind. Und das ist, glaube ich, für sie einfach ein großer Plus, was man einfach merken kann, weil sie sind, glaube ich, wenn man das aus medialer Sicht nimmt, nicht unbedingt der große Favorit, einfach weil sie vielleicht einfach nicht die so starken Spieler haben, die schon viele Erfahrungen gesehen haben. Andi Schmid, den Steffen Veit, den Alexander Pettersson, der jetzt noch den Vertrag verlängert hat bei den Neckarlöwen. Also das sind vielleicht schon Spieler, die mehr Erfahrung haben, die gerade auch in entscheidenden Situationen das machen können. Aber wir sehen gerade Simon Jepson, der entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut, ist so ein bisschen der Führer oder der Anführer im Angriff gerade bei den Flensburgern. Das muss man einfach sagen. Und deswegen ist für mich Flensburg der etwas leichte Favorit in dem Spiel, weil sie einfach sehr, sehr stark sind in der Bundesliga-Saison, bisher nicht ein einziges Mal verloren haben, noch nicht einen einzigen Punkt abgegeben haben. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Quote. Und die Rhein-Neckar-Löwen, die müssen auch gucken, dass sie wieder zu ihrem Spiel finden. Das hat in den letzten Mal eigentlich besser funktioniert, nachdem sie so ein bisschen Probleme hatten, um in die Saison reinzukommen. Aber gegen die Flensburger müssen sie alles abrufen, müssen gut im Spiel drin sein, möglichst wenig Fehler machen, weil die Außen, wir starten das konsequent, das muss man so einfach sagen, mit Lasse Swan und Hampus Swan, die sind da wirklich sehr, sehr konsequent im Gegenstoß und beide und diese Torhüter muss einfach funktionieren. Ne? Andreas Palicka ist im Moment so ein bisschen allein, auch wenn Mikkel Appelgren etwas verletzt ist, ob er wieder zurückkommen wird, am Montag ist noch nicht genau sicher, aber trotzdem, dann muss die Torhüterleistung funktionieren, natürlich auf beiden Seiten, aber ich denke auf jeden Fall, das wird ein super Spiel werden, viel Spannung, denke ich schon, viele super Aktionen, weil auch viele Klasse oder beziehungsweise kommende Weltklasse-Spieler mit dabei sind und da sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, das Spiel am Montag, das wird richtig, richtig gut werden.
Anpfiff ist um 18.30 Uhr dann in Flensburg und wir werden natürlich auch dann drüber berichten hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de, aber nicht nur Flensburg und die Löwen sind nächste Woche im Einsatz, auch die Kieler, Sebastian, die sind jetzt auch gefordert, die haben 5 Spiele innerhalb der nächsten 13 Tage zu absolvieren. Los geht dieser Marathon dann am Sonntag mit dem Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde im EHF-Cup, muss man sich bei Kiel auch erst dran gewöhnen, dass die im EHF-Cup spielen, gegen Drammen auf das Norwegen. Das ist ein ziemlich heftiger Ritt, den die Kieler da in den nächsten Wochen oder in den nächsten 13 Tagen dann zu absolvieren haben. Die Serie von 10 Siegen in Folge, kann die da richtig ausgebaut werden oder wird innerhalb dieser 13 Tage aus deiner Sicht dann auch eine Niederlage folgen, weil das Programm einfach zu heftig ist?
Das kann mit Sicherheit gut möglich sein. Ich denke, das wird man schon gucken, dass man so die Belastung gut dosieren kann. Ich denke, das erste Spiel jetzt gegen Drammen wird für sie sehr, sehr wichtig sein. Das wollen sie, glaube ich, unbedingt gewinnen. Und wenn sie das gewinnen haben, dann werden sie mit Sicherheit dann im Heimspiel, im Rückspiel vielleicht so ein bisschen schon ein bisschen was rausnehmen, je nachdem, wie das Spiel laufen wird, klar, aber ich denke schon, wenn man dann in der zweiten Halbzeit das Spiel mit ein paar Toren führen sollte, dass dann noch ein bisschen gewechselt wird, dass man dort die Belastung auch verteilen kann, das ist für sie ein großer und wichtiger Faktor, nachdem man jetzt ja im Oktober, September nicht so viele Spiele mit dabei hatte, das ist für die Kieler sehr ungewohnt gewesen, weil die Champions League in der Phase ja normalerweise schon voll im Gange gewesen ist, das haben sie die Saison jetzt nicht, aber trotzdem, der November ist für sie sehr, sehr heftig, da müssen sie wirklich gucken, dass sie das hinkriegen und ich denke schon, dass sie in der Phase ein Spiel verlieren werden, wie viele und welches werden wir dann natürlich sehen, klar, das ist schwer jetzt vorauszusagen, aber gegen Bram müssen sie auf jeden Fall qualifizieren für die Gruppenphase im ERF Cup, das muss der Anspruch sein, das muss der Anspruch einfach sein, sogar ins Final Four einzuziehen und am besten sogar diesen Titel zu gewinnen, weil ansonsten ist es so ein bisschen so eine verlorene Saison, glaube ich, schon für sie und Alfred Gisason möchte mit Sicherheit auch diesen Titel gewinnen, das ist ja der einzige, der ihm noch fehlt. Und jetzt hat er die Chance, das zu beweisen, dass er diesen ERF-Pokal auch gewinnen kann mit der Mannschaft.
Und wir werden den Weg natürlich weiter verfolgen hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de, wie alle Podcasts von uns abrufbar auf unserer Webseite, bei iTunes in unserem Channel dort oder mit unserer App für iOS und Android oder ganz einfach im Podcatcher eurer Wahl, denn via iTunes könnt ihr da ja mit jedem Podcatcher drauf zurückgreifen und seid immer informiert. Abonniert am besten unsere Feeds im Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer in Sachen meinsportpodcast.de auf dem Laufenden und in jeder von euch gewünschten Sportart dann bestens informiert. Sebastian, vielen Dank.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.